ARD Sounds.
Radioreisen. Es gibt noch viel zu entdecken. Ein Podcast von Bayern 2.
Mega hoch, alles sehr steil. Ich habe ein bisschen wie die Dolomiten auch, so sehr große Wände. Seit ganz, ganz jung komme ich hier mit meinem Vater. Wir kommen aus Madrid, aber seit langem, wir kommen hier jeden Sommer. Für mich ist das beste Ort in der Welt. Jetzt wohne ich in Stuttgart und ich vermisse jeden Sommer, so hier zu kommen.
Federico heißt dieser junge Mann aus Madrid und er hatte gerade seiner Freundin Maria einen Heiratsantrag gemacht, als unser Kollege Georg Bayerle vorbeikam. Die Kulisse dafür könnte dramatischer nicht sein, vor dem Naranjo de Bulnes, einem Felsenturm in den Picos de Europa. Das sind Berge in Nordspanien, parallel zur Atlantikküste und sehr nah am Meer. Nicht der Himalaya und nicht der Alpenhauptkamm, aber wunderschön ein komplettes Gebirge im Kleinformat. Dieses Gebirge werden wir heute besuchen und dann zieht es uns noch weiter Richtung Westen, von Asturien bis nach Galizien, wo wir ganz Erstaunliches über ein kleines grünes Gemüse erfahren werden, das jeder kennt, der schon mal Tapas essen war, Pimientos de Padrón. Eine Stunde Nordspanien hier auf Bayern 2 oder wenn Sie wollen jederzeit in ARD Sounds. Bärbel Wossack ist am Mikrofon und ich verspreche, es gibt viel zu entdecken. Wir hangeln uns heute an der spanischen Nordküste entlang, von Asturien nach Galizien ganz im Nordwesten. Mit dem Mittelmeer Spanien der klassischen Strandurlauber hat das wenig zu tun. Das Essen ist anders, die Kultur auch und das Wetter sowieso. Der Norden Spaniens ist grün. Stellenweise sind Nebel und Regen eher an der Tagesordnung als die glühende Sonne, die man sonst so mit Spanien verbindet. Auch, dass es da parallel zur Küste westlich der Pyrenäen ein amtliches Gebirge gibt, das weiß nicht jeder. Die Picos de Europa führen bis auf 2600 Meter und das nur 20 Kilometer Luftlinie von der Küste entfernt. Georg Bayerle liebt diese Landschaft und die Kultur in Asturien seit Jahrzehnten und er nimmt uns jetzt mit in die beeindruckende Berglandschaft von Nordspanien.
Eine Handvoll der eher kleinen, aber kräftig gebauten, hellbraunen asturischen Rinder lagert auf Grasflecken zwischen den grauen Kalkfelsen. Im Hintergrund zeichnen sich die senkrechten Wände der Peña Vieja, einer der markanten Felsgipfel, im Dunst ab. Vor uns ein kleiner, rechteckiger Steinbau, das Refugio de Vega Redonda, die Hütte, die, wie der spanische Name sagt, inmitten einer kleinen, runden Vega, einer Wiesenfläche in der schroffen Karstlandschaft steht. Es ist einer dieser Plätze, wo selbst der begnadetste Landschaftskünstler kein Detail mehr finden würde, um die natürliche Schönheit zu überbieten. Bunte Blumenbüschel sitzen in winzigen Felsnischen, Wind und Wasser haben Steine zu Gebilden geformt, die ausschauen, als lägen graue Leintücher über den Gegenständen. Eine Quelle gluckert vor dem rohen Steinbau, ein junges Paar sitzt davor, er mit modischem Vollbart, sie mit Stirnband und langen Locken, beide in leichten Shirts, kurzen Hosen und Wanderstiefeln.
Natalia.
De donde?
Pues de Gijón.
Alex und Natalia kommen aus Gijón, der kleinen asturischen Hauptstadt an der Küste, wo das Land oft in bizarren Klippen ins wilde Meer abbricht. Ja, die Berge sehen sie von da aus, sie sind halt ein bisserl weit, denn sie leben am Meer. Die Landschaft hier hat von allem etwas. Die Vegetation, die Kühe, dann Gebiete, in denen man gar nichts sieht, alles voller Felsen, einige unglaubliche Ausblicke, wo dann ein klitzekleines Dorf liegt, die Wolken, die übers ganze Meer hinziehen. Deswegen ist es so spannend und so magisch. Die malerisch-mystische Stimmung verdankt sich der Natur und dem direkten Aufeinandertreffen von atlantischem und alpin-mediterranem Klima. In der ständigen Feuchtigkeit gedeiht der atlantische Wald. Buchen und Stechpalmen sind die verbreiteten Bäume. Dazu kommen Lorbeer und Eichen. Farne, Moose und Flechten wachsen an allen denkbaren Stellen. Blüten, die wir aus den Alpen kennen, mischen sich mit Mittelmeerflora. An den meisten Tagen im Jahr sehen Sie die Gipfel von den Küstenorten aus nicht. Aber die unmittelbare Nähe der Wetterküche der Biskaya zum Hochgebirge erzeugt den Nebel als ständiges Wetterphänomen der Picos. Oder ist es etwa nicht das Wetter, sondern der Nuberu, der Wolkengeist, der die Nebel macht? Die asturische Mythologie ist sehr reichhaltig, erklärt Juanjo Álvarez, Bergführer und einer der Gebirgskenner Asturiens. Da gibt es den Burlon, einen pumuckelartigen Unsinnsstifter, oder den Cuélebre, einen Unterweltsdrachen. Sie stammen aus keltischen und westgotischen Zeiten und diese Geschichten haben sich in den Dörfern erhalten. Mit ihren Steinbauten und den auf Stelzen gesetzten Speichern, den Orreos, wirken die Dörfer tatsächlich so, als kämen sie aus grauer Vorzeit. Juanjo lebt in Sotres. Auf 1000 Meter Höhe ist es eines der höchstgelegenen Dörfer. Wenn ich von hier früher mit dem Bus 80 Kilometer durchs Gebirge zum Elternhaus zurücklegen wollte, dann hat das 4 Stunden gedauert. Mein Opa wartete dann mit Maultieren auf mich. Im Haus gab es kein fließendes Wasser und kein Bad. Und ich bin 50, nicht 150. Obwohl ich also nicht so alt bin, habe ich das noch erlebt. Das heißt, seit 35 Jahren haben sich die Bergdörfer unglaublich entwickelt. Früher war es hier ungeheuer einfach und ländlich. Seit dem EU-Beitritt Spaniens und dann der großzügigen Erweiterung des Nationalparks Picos de Europa im Jahr 1995 wurden die Dörfer modernisiert, ohne ihr gewachsenes Aussehen zu verlieren. Sotres wurde zu dem Bergsteigerdorf mit einfachen Unterkünften und einer Agentur für Bergführer. In den Sommermonaten, wenn besonders die Spanier aus der Hitze der Ebenen zur Erholung in die Berge fliehen, platzt das Dorf aus allen Nähten. Und neuerdings führen auch Weitwanderwege durch das 40 Kilometer breite Gebirge. 4 bis 5 Tage sind es von Sotres im Osten zum Refugio Vega Redonda im Westen.
El Anillo de los Picos se inició hace 6-7 años.
Der Anillo, der Ringwanderweg der Picos, wurde vor circa 7 Jahren angelegt. Er kommt aus der Tradition, als die Hüttenwarte früher immer die Nachbarn besucht haben, und daraus wurde ein Rundwanderweg, der sehr gut ankommt, sagt Daniel Cejudo, einer der Hüttenwirte im Refugio Vega Redonda. Der junge, hagere Mann mit Vollbart ist Asturier. Er kam 20 Jahre lang als Tourist hierher, bis er die damaligen Hüttenwarte vor 3 Jahren gefragt hat, ob er nicht im Sommer aushelfen könnte. Es ist sein Lieblingsplatz in den Picos. Damit steht er selbst in einer guten Tradition. Eine Wanderstunde entfernt vom Refugio Vega Redonda befindet sich einer der spektakulärsten Aussichtspunkte überhaupt. Der Mirador de Ordiales. Hier befindet sich auf 2000 Metern Höhe das Grab von Pedro Pidal, dem Markgrafen von Villaviciosa, der im Jahr 1918 das Kerngebiet als einen der ersten Nationalparks in Europa gegründet hat. Natalia und Alex waren gerade oben. Besonders großartig ist die Ankunft. Du wanderst so dahin und ahnst bis zuletzt nichts von dem Abgrund und dann liegen dir schlagartig die Bergketten zu Füßen. Und da liegt der Vater des Nationalparks begraben. Von hier überblickt man ganz Asturien und da konnte er über die Natur in all ihrer Pracht nachdenken. Der Platz ist fast schon ein Wallfahrtsort, als würde man wie ein Pilger zu dem Ort gehen, wo der erste Nationalpark Spaniens geschaffen wurde. Wir Asturier sind stolz auf die Berge. Wenn man sie mit anderen Gebirgen vergleicht, dann haben wir vielleicht nicht den höchsten Berg oder das tiefste Tal. Aber wir haben hier alles zusammen auf kleinstem Raum, wie in Miniatur. Und so bildet das Gebirge, genauso wie die Küste und die Wälder, einen Teil unserer Kultur. Wir spüren immer die Nähe der Natur und wir bemühen uns, sie zu schützen. So ist an Menschen wie Alex auch spürbar, wie die Verbundenheit zu dieser besonderen Landschaft auch das Selbstbewusstsein und die Identität der Asturier prägt. Die schönste Anekdote dazu erzählt Juanjo Álvarez, der Bergführer aus Sotres. Vor gut 100 Jahren, als der Nationalpark gegründet wurde, war der östliche Teil des Gebirges noch Jagdgebiet des damaligen spanischen Königs Alfonso XIII., Als er sich einmal mit seiner Entourage im Nebel verirrt hatte, traf er auf einen einfachen Hirten aus Sotres, Severo López, den Ururgroßvater des Schwagers von Juanjo.
y de la que iban caminando, el rey le preguntó a Severo López si se había enterado que por esos montes que estaba cazando el rey.
Während also Severo den König mit seinem Gefolge durch den Nebel führt, fragt er, ob Severo wisse, dass hier der König ab und zu auf der Jagd sei. Und Severo, ja, aber gesehen habe er ihn nie. Fragt der König, wie er denke, dass er den König erkennen könne. Keine Ahnung, sagt der König, das ist sehr leicht. Immer wenn er in einen gedeckten Raum eintritt, werden alle außer dem König den Hut abnehmen. Und dann erreichen sie, Severo mit seiner Boina, der typischen Baskenmütze auf dem Kopf, das königliche Chalet.
E inmediatamente todo el mundo se quitó el sombrero.
Sie traten ein und sofort nahmen alle den Hut ab, außer dem König und Severo. Also fragte der König, weißt du jetzt, wer der König ist?
Tú ya sabes quién es el rey.
Severo,
o eres tú o soy yo.
Entweder du oder ich.
Y entonces, a partir de aquel día, Severo
von da an war Severo der Führer, wenn der König zur Jagd kam. Und er nahm ihn mit in den Palast nach Madrid und schenkte ihm ein Jagdgewehr, wie es niemand in Asturien hatte. Und sein Titel war El Guía del Cazadero de los Picos de Europa.
Guía del Cazadero de los Picos de Europa, Severo López.
Eine Geschichte, die sehr viel sagt über diesen Menschenschlag im schroffen Gebirgszug über der Atlantikküste, wo die aus Wind und Wetter geformte Landschaft ganz unmittelbar und direkt in jeder Lebensregung spürbar ist.
Asturien hat es meinem Kollegen Georg Bayerle schon lange angetan. Er ist nicht nur Spanien-Spezialist, sondern auch noch passionierter Bergsteiger. Gleich werde ich mit Georg Bayerle über eine ganz besondere Reise nach Nordspanien reden, denn er hat ein Programm aufgestellt, exklusiv für unsere Hörerinnen und Hörer. Das erzählt er uns dann nach der nächsten Musik, die sozusagen die ganze Reise zusammenbringt. Bayuca und Rodrigo Cuevas mit Veleno. Rodrigo Cuevas ist Volksmusiker aus Asturien. Hinter Bayuca steckt Alejandro Guillán Castaño aus Galicien, der mit seinen elektronischen Beats gerade das ganze Genre aufmischt. Und das übrigens beim Bardentreffen in Nürnberg im Sommer 2024 eindrucksvoll bewiesen hat. Traditionelle Musik mitten in der Gegenwart zu Hause. Meleno.
Por el filo de una espada se pasea una culebra. Por el filo de una espada se pasea una culebra. No tiene tanto veleno como tienes tú en la lengua. Y le, 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 ay, le, le, la. Ay, le, 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 le. Ay, la, la, la. brujería. Por el filo de una espada se pasea una culebra. Por el filo de una espada se pasea una culebra. No tiene tanto veleno como tienes tú en la lengua. Y lele, 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 ay, lele, la.
Georg Bayerle hat uns gerade schon mitgenommen nach Asturien. Wir hören später noch, was er dort im wirklich hohen Gebirge erlebt hat, am berühmtesten Felsen der Picos de Europa. Aber jetzt geht's erstmal um Geschichte und um Kultur. Herzlich willkommen hier im Studio, Georg Bayerle.
Hola, buenos días.
Ja, deine Begeisterung für Nordspanien, die kenne ich ja schon, die ist so groß, dass du andere damit anstecken willst. Du hast nämlich eine Reise aufgestellt nach Asturien und Galizien, exklusiv für BR Reisen. Denn du bist ja nicht nur Journalist, sondern auch ein erfahrener Reiseleiter. Ja, bei Nordspanien, da denkt man jetzt erstmal fast zwangsläufig an den Jakobsweg. Und der ist ja bei aller Herausforderung inzwischen fast eine Wanderautobahn. Über eine 500.000 Menschen sind letztes Jahr nach Santiago de Compostela gepilgert. Jetzt weiß ich, du gehst der ausgetretenen Pfaden eigentlich immer aus dem Weg. Aber bei der Reise geht es natürlich trotzdem irgendwie den Jakobsweg entlang.
Natürlich, der gibt die Richtung vor, wobei wir uns dann ganz geschickt drum herumschlängeln sozusagen auch, aber auch die absolut besonderen Orte da treffen. Es ist einfach einer der ganz alten Kulturwege Europas, unglaublich kontrastreich, mit ganz einzigartigen Orten, die es sonst nicht zu sehen gibt, der ganz tief in die Sedimente, kann man ja sagen, diese Ablagerungen der Geschichte und auch ganz buchstäblich der Landschaften führt. Und wir werden erst so den Küstenweg, der nicht so bekannt ist, uns anschauen und dann auf die Hauptroute wechseln. Viele Pilger sind ja auch mit dem Schiff eben angekommen und das ist so unser Start. Und ganz am Schluss streifen wir dann noch die Südroute Richtung Portugal.
Diese uralte Route ist ja sehr beliebt geworden. Ja, wie lange geht diese Geschichte schon, diese Geschichte des Jakobswegs?
So ein eigentliches Gründungsdatum gibt's nicht. Es geht im 9. Jahrhundert los, also vor rund 1300 Jahren. Das muss man sich auch vor Augen halten, dass das eben immer noch so magnetisch wirkt und lebendig ist. Spanien war damals islamisch. Der christliche König hat dann so angefangen, Ländereien zu erobern. Alfonso hieß er, dann hat man die Gebeine des Apostels Santiago in Padron ganz im Nordwesten gefunden und der König war dann selber der erste Pilger und damit ist diese Wallfahrt entstanden, so als spirituelles und auch kulturelles Rückgrat im Prinzip dieser neu entstehenden spanischen Reiche. Im Hochmittelalter, als dann die Kreuzzüge so richtig ausgebrochen sind, Jerusalem war oft nicht mehr zugänglich für Pilger, Rom hatte keinen guten Ruf, es gab ständig Auseinandersetzungen zwischen Kaiser und Papst, man musste über diese wilden Alpen damals gehen, das war ein Riesenabenteuer und die Stadt Rom selber war schmutzig und ein Herd für Malaria und da war dann die Wallfahrt nach Santiago zeitweise das wichtigste Pilgerziel überhaupt.
Also das Wichtigste und damals auch zeitweise am einfachsten zu erreichen, gell, bei allen Schwierigkeiten. Dann ist Santiago ja zeitweise wirklich zur wichtigsten Wallfahrt geworden und hat immer noch nichts verloren von dem Reiz bis heute.
Spannend, ja. Und heute natürlich oft so dieses Raus aus einem zu einformierten Leben, kann man sagen, und Sinnsuche, Ich-Suche. Also im Mittelalter war es sicher nicht so egozentriert, wie heute das oft ist. Aber durchaus auch schon so, dass Leute aus diesen starren mittelalterlichen Gesellschaften ausbrechen wollten, dass sie ihr Glück gesucht haben. Es waren viele Arme. Und es gab so richtige Siedlungsprogramme dann. Denn in dieser Auseinandersetzung mit dem Islam hat der spanische König dann quasi richtige Pilgersiedlerdörfer gegründet. Es gab deutsche Dörfer dann da mit lauter deutschen Pilgern am Jakobsweg. Also das hat ganz spannende Facetten.
Eure Reise, die am 20. September starten wird, die startet in Bilbao an der Atlantikküste. Das ist noch im Baskenland. Und dann geht's einmal die Küste entlang Richtung Westen.
Genau, in Kantabrien, da liegt eine der berühmtesten Steinzeithöhlen mit bekannten Höhlenmalereien. Im Deutschen Museum kann man die auch sehen, in München. Die Höhle von Altamira, die schauen wir uns an. Dann gibt's da noch so wirklich in der Zeit stehen gebliebene Ritterstädtchen. Santillana del Mar ist so eines in Kantabrien. Und wir übernachten zum Beispiel dort, aber auch an anderen Orten in historischen Gebäuden. Es gibt ja in Spanien dieses tolle Projekt der staatlichen Hotelkette der Paradores, die also genau alte historische Gebäude wieder nutzbar gemacht haben als Hotels. Und dann landen wir da in der Mitte dieser Atlantikküste in den Picos de Europa, eben den Spitzen Europas, die zu einem der interessantesten Gebirge des Kontinents zählen.
Von da hast du uns ja gleich noch eine Reisegeschichte mitgebracht. Der Norden, die Küste, das war jetzt, das ist ja vor allem grün am Anfang zumindest. Aber dann Richtung Kastilien wird es schon trockener, oder?
Die Biscaya Tiefs, das kennt man ja bei uns, die schaufelt natürlich den Regen ran. Und deswegen ist es so eine ganz spannende Landschaft, die manchmal an die Schweiz erinnert, wie ja Spanien insgesamt so gebirgig ist wie die Schweiz. Und das ist auch im Landesinneren so. Da werden die Regenfälle dann aber eben abgeschirmt von diesen hohen Kordilleren an der Nordküste und es ist sehr trocken. Und es gibt dann aber wiederum besondere Landschaften, zum Beispiel das Bierzo, das ist so eine spanische Lieblingslandschaft von mir, die man hier nicht kennt. Das ist wirklich so eingelagert zwischen verschiedenen Gebirgen, sehr fruchtbar, hat so einen mediterranen Charakter. Die Römer haben das schon geliebt, haben dort einen Goldabbau betrieben. Dieses ehemalige Bergwerk ist jetzt ein zauberhaft erodierter Kastanienwald, wo wir mal wandern gehen werden auch. Da bleiben wir überhaupt so ein bisschen länger. Und alle diese Landschaften haben natürlich ihre spezielle lokale Küche. So abhängig von Klima, den geografischen Gegebenheiten, ist das Ganze natürlich auch eine bunte Reise durch eine hochinteressante Küche zwischen Meer und Bergen.
Also übers Essen zur Kultur.
So,
oder?
Ist es. An 9 Tagen und einmal von der einen Seite Spaniens bis nach Portugal, nach Porto.
Gleich hören wir ja noch von deinem Besuch an dem ikonischsten Felsblock dieser Picos de Europa. Aber da muss man nicht raufklettern, oder? Bei der BR-Reise. Wie anspruchsvoll ist denn das so körperlich? Was muss man da können?
Also die Wanderungen sind so 1 bis 2 Stunden, wobei die sich dann je nachdem, wie wir da unterwegs sind, immer so ein bisschen flexibel gestalten lassen. Also so, dass grundsätzlich einmal jeder mitgehen kann und wir werden uns diese Picosberge anschauen und in der unteren Etage so ein bisschen unterwegs sein. Man kann sehen, wie ich mich darauf gequält habe, in Bergauf, Bergab, in unserer Bergsteiger-Fernsehsendung in der ARD-Mediathek, da ist der Beitrag noch zu finden.
Aber man muss keinen Klettergurt mitnehmen. Georg Beile, vielen Dank für deinen Besuch hier im Studio und viel Spaß bei dieser tollen Reise im September.
Vielen Dank, muchas gracias.
Wer Lust hat, mit Dr. Georg Beierle eine ganze Reise zu machen, hochkompetent betreut, einfach auf BR Reisen im Netz schauen, da sind alle Informationen gleich zu finden. Kann man in Ruhe studieren und sich dann vielleicht anmelden. Nicht zu lang damit warten, denn die Zahl der Mitreisenden ist beschränkt. Das ist schließlich der Reiz der ganzen Sache, dass das alles sehr persönlich und wirklich besonders ist, vom 20. bis zum 28. September. Jetzt aber erstmal sacken lassen mit Musik aus Galizien. Uxía wird auch gern die Grande Dame der galizischen Musik genannt. Ihr Leben lang hat sie sich nicht nur mit der Musik, sondern auch mit der Literatur Galiziens intensiv auseinandergesetzt und ist heute möglicherweise die Kulturbotschafterin Nummer 1 dieser Region. Hier ist Uxía mit Desamores.
Espiñado corazón que me mata Que non te quero, teño falado Que teño outro máis bonito no outro lado Que non te quero, teño che dito Que teño outro máis bonito no outro sitio Non me tires con pedriñas Que eu case non chas aceito Mentres o mundo for mundo Satisfeito Que non te quero Teño che dito Que teño outro máis bonito Noutro sitio Que non te quero Teño falado Que teño outro máis bonito Noutro lado Outro sitio
todavía de vivir. Ti verá conta contigo, no me dejará ir. No te quiero, teño falado que teño otro más bonito en otro lado. No te quiero, teño chedito que teño otro más bonito en otro sitio.
Sie hören die Radioreisen auf Bayern 2 oder, wenn Sie wollen, auch jederzeit als Podcast in ARD Sounds. Wir steigen jetzt nochmal weit nach oben in Nordspanien. Es geht ins Gebirge Picos de Europa. Der berühmteste Berg dort oder besser der berühmteste gewaltige Felsblock, das ist der Naranjo de Bulmes. Dieser markante Gipfel könnte genauso gut in den Dolomiten oder vielleicht in Patagonien stehen. Aber nein, er ist ganz nah an der Atlantikküste zu finden. Georg Bayerle wollte ihn besteigen bzw. erklettern, denn da führt kein braver Wanderweg rauf. Und nebenbei hat er auch noch viel über die Geschichte der Menschen in dieser rauen Gegend erfahren, die sich durch den Tourismus in den letzten Jahrzehnten verändert hat.
Eine gute Stunde fehlt noch im Aufstieg zum Refugio de Uriello, dem Stützpunkt direkt unter der 400 Meter senkrecht abstürzenden Felswand des Naranjo de Bulnes. Da schließt ein drahtiger Mann von hinten im Takt der Schritte seiner zwei Maultiere zu uns auf.
El mulo se llama Aznar. Aznar.
Sie heißen Aznar und Camacho.
El otro Camacho. Camacho.
Es sind die Namen zweier ehemaliger spanischer Politiker, nach denen Juan José Mier Mier seine Maulesel getauft hat. Kein weiterer Kommentar, sagt er dazu. Über sich selbst ist er auskunftsfreudiger. Er ist im Bergdorf aufgewachsen und hat immer in den Bergen gearbeitet, mit dem Vieh, seinen Tragetieren, und er zählt zu den bekanntesten Bergläufern der Gegend. Während Aznar und Camacho die kurze Pause zum Grasen nutzen, schildert Juan José, wie er jeden Tag von Neuem vom Zauber der Berge überrascht ist, obwohl er hier täglich mit seinen Tieren die Verpflegung für die Hütte hochführt. Das Refugio Uriello ist gut besucht. Kein Wunder. Der Platz auf einer Karsthochfläche mittendrin im Zentralmassiv der Picos de Europa gleicht dem einer Spinne im Netz. Und dann steht da ja auch dieser Felsendom, der nach allen Seiten hunderte Meter senkrecht abbrechende Turm des Naranjo de Bulnes. Der orange-rote von Bulnes, weil sich der Kalk im Abendlicht rötlich färbt und der Platz zur Pfarrei des kleinen Bergdorfs Bulnes gehört, das knapp 2000 Höhenmeter tiefer liegt. Wer sich irgendwie für Berge interessiert in Spanien, der kennt ihn. Und wer sportlich halbwegs in der Lage ist, der will auch mal hinauf, wie Federico aus Madrid.
Ja, wir waren vor 10 Jahren, mein Cousin und ich und mein Vater, als mein 18. Jahr Geburtstag, aber auch eine, die beste Erfahrung, die ich hatte. Ja, wenn du in der Wand bist und du bist total alleine mit dem Steil, heißt es, das ist unglaublich. Ich bin verliebt. Verliebt.
Verliebt in das alpine Erlebnis an diesem Berg? Verliebt, aber vor allem auch in Maria, die neben ihm steht.
So, ich war heute mit meiner Freundin und habe heute sie gefragt, ob sie mit mir wollte heiraten.
Ehrlich?
Ehrlich. Ja. So, sie kann die Ring schauen.
Ich habe ja gesagt, ja. Es war sehr, sehr schön.
Dramatischer könnte die Kulisse für diese Frage aller Fragen jedenfalls kaum sein.
Mega hoch, alles sehr steil. Es ist ein bisschen wie die Dolomiten auch, so sehr große Wände. Seit ganz, ganz jung komme ich hier mit meinem Vater. Wir kommen aus Madrid, aber seit langem, wir kommen hier jeden Sommer. Für mich ist es der beste Ort in der Welt. Jetzt wohne ich in Stuttgart und ich vermisse jeden Sommer, so hier zu kommen.
Und dann gibt es noch ein spezielles Wiedersehen.
Joder, Macho,
Bernabé Aguirre ist da, ein Haudegen, kompakt gebaut mit beinhartem Händedruck. Der Bergführer hat Federico und seinen Cousin damals hochgehievt und er wird auch mich am nächsten Tag auf den Gipfel bringen. Das ist wie mein zweites Heim. Ich steige auf den Gipfel und sehe das Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, und es schaut nie gleich aus. Dabei war Aguirre bis zu diesem Zeitpunkt 634 Mal oben. Ein vermutlich einsamer Rekord auf einem Klettergipfel wie diesem. Die leichteste Route führt heute durch die Südwand, beeindruckend durch die Steilheit in der gewölbten Felsflanke und oben oft Sturm umtost, denn die Gipfelschneide ist der höchste Punkt von der 20 Kilometer entfernten Küste her. Wie ein Sturmbrecher steht der Berg im Wind. Ein atemberaubendes Felserlebnis, das mir von Aguirre bei seiner 635. Besteigung beschert wird. Du musst dir vor Augen halten, dass das der mythische Berg Spaniens ist. Und in ganz Europa gibt es nur wenige Berge, wo du klettern können musst, um überhaupt hinaufzukommen. Nicht so spektakulär wie die Kletterei, aber genauso beeindruckend ist dann der ewig lange Abstieg auf alten Hirtenpfaden hinunter ins Bergdorf Bulnes. 1900 Höhenmeter sind es vom Gipfel. Es geht unter überhängenden Wänden durch Schluchten, über grüne Terrassen und durch eine seit langem aufgegebene Alm mit verfallenen Steinhäusern. Eine Quelle gluckert aus dem Fels, dann werden Bergbäche draus, die über Kaskaden und Gumpen durchs Gelände strömen. Am verwachsenen Weg erkennt man, dass heute fast niemand mehr hier geht, weil es steil und beschwerlich ist. Am Ende wird so ein Leben wie früher jeden Tag schwerer. Und deshalb geben die Leute die Almwirtschaft auf, erzählt mir David Rodriguez Mendes, der Wirt unten in Bulnes. Heute bleibt das Vieh allein oben, die Hirten leben nicht mehr in den Hütten. David war 4, als sein Vater, ein begeisterter Kletterer, das alte Haus als Ferienhaus gekauft hat, das David jetzt als Restaurant betreibt. Ihm sind hier die Zähne gewachsen, wie er sagt. Er hat verfolgt, wie das harte Bergbauernleben in Bulnes zu Ende ging und die Touristen kamen. Spätestens seit 2001 eine Standseilbahn zu dem vorher nur zu Fuß erreichbaren Dorf gebaut wurde. Natürlich ist das derart exotisch abgelegene Dorf seither zur Touristenattraktion geworden. Touristisch hat sich das hier unglaublich entwickelt, aber im Sinne der Berglandwirtschaft und des Lebens in den Bergen ging es im Krebsgang, nämlich rückwärts, sagt David. Und damit ist das verloren gegangen, was Bulnes eigentlich ausmacht. Und er bedauert es, dass der Ort nur noch wie eine Kulisse so aussieht, als stünde er in einer ganz anderen Zeit, während er im Sommer einfach nur von Touristen überflutet wird. Es bräuchte eine bessere Bildung und Eingangskontrollen. Ich glaube auch, dass man kassieren und die Einnahmen in Infrastruktur, wie Wege, investieren sollte. Hier ist ansonsten alles sehr verlassen. Ihr solltet unbedingt noch zum oberen Ortsteil hinaufsteigen. Von da überblickt man die gesamte Schlucht, wo die Leute auf ihrem Weg zum Dorf früher geschwitzt und gelitten haben, sodass man sich klar wird, wie das Leben hier früher war. Der felsige Weg über den Bergbach führt hinaus zur Straße nach Poncebos, wo auch die gewaltige Caresschlucht beginnt. Ein 1500 Meter tiefer Canyon, der die Picos spaltet und zu den größten Wanderattraktionen Spaniens zählt. Menschenmassen strömen hier in der Hochsaison durch. Wer aber abzweigt auf die alten, steilen und oft auch abschüssigen Almwege hinein ins Gebirge, der ist schlagartig in einer weltverlassenen Einsamkeit. Dort gibt es noch viele Gipfel ohne bezeichnete Wege in den von Gletschern so bizarr zugerichteten Kalkhochflächen, aus denen der Felsturm des Naranjo de Bulnes so aufreizend herausragt.
Asturien verändert sich, jedenfalls die einsamen Bergdörfer, die in der Hochsaison manchmal gar nicht mehr so einsam sind. Eine Weile sah es so aus, als würde die ganz eigene keltisch geprägte Kultur von Asturien und Galizien verschwinden, gleichgemacht vom großen Spanien. Aber so ist es nicht gekommen. Eine Frau, die großen Anteil daran hatte, die galizische Kultur zu retten, das ist Rosalía de Castro. Ihre Gedichtsammlung Cantares Gallegos, galizische Lieder, aus dem Jahr 1863 ist sowas wie die Bibel der galizischen Wiedergeburt. Die große Bedeutung ihres Werkes wurde erst nach ihrem Tod anerkannt und Rosalía wurde zu einer Ikone Galiciens. Gestorben ist sie übrigens in Padrón, das wir gleich besuchen werden. Ihr zu Ehren gibt es dort gleich zwei große Denkmäler und ein Museum. Hier kommt ein Gedicht von Rosalía de Castro. Der galizische Musiker Carlos Núñez hat es vertont. Alborada de Rosalía.
Vai de noite, vai fugindo, vem te aurora, vem te abrindo, que o teu rosto que sorrindo a sombra espanta. Canta, passarinho, canta, de polinha em pola, que o sol se levanta, polo monte verde, polo verde monte, alegrando as erpas, alegrando as fontes. Alvorada bem amada das meninas cantadeiras, bailadoras, reivindeiras, das velhinhas alegrinhas, das que sabem bem amar. E o gaiteiro bem lavado, bem vestido, bem feitado, da gatinha acompanhado, a porta está chá.
Radioreisen sind heute im Norden Spaniens unterwegs. Wir bewegen uns jetzt von Asturien Richtung Westen, quasi den Jakobsweg entlang nach Santiago de Compostela, aber dann noch ein Stückchen weiter Richtung Portugal. Wir besuchen einen kleinen Ort, der in Spanien weltberühmt ist. Nicht nur, weil die Schriftstellerin Rosalía de Castro die letzten Jahre ihres Lebens dort verbracht hat, sondern auch, weil Padrón die Wiege einer ganz bestimmten Art von Paprika ist. Pimientos heißen sie. Sie sind klein und grün und überhaupt nicht scharf, eher ein bisschen süßlich. In keiner Tapas-Bar dieser Welt dürfen sie fehlen, gebraten in Olivenöl und mit grobem Salz gewürzt. Und dort werden sie dann alle weiter von mir allein aufgegessen. Barbara Weiß ist dieser Geschichte auf den Grund gegangen und war genau wie ich sehr überrascht, was hinter den Pimientos de Padrón steckt.
München, Madrid, Santiago, Padrón. nur ein Gleis, ein ungenutztes Bahnhofsgebäude. Maximal einmal in der Stunde hält hier ein Zug. Begrüßt werde ich nicht nur herzlich von meinen Freunden, sondern auch von einer Jakobsmuschel am Straßenrand. Der Jakobsweg führt hier vorbei, die letzte Etappe des portugiesischen Jakobswegs Richtung Santiago de Compostela.
Ich bin vom Padron Santiago gepilgert und habe gesagt, das muss ich irgendwann mal im Leben machen. Wenigstens die Etappe zwischen meinen zwei Heimatsorten, Padron und Santiago. War hart, weil ich bin erst mit einer Freundin gemacht und es war, haben wir sehr locker angegangen und wurde dann am Ende sehr hart und es hat auch angefangen zu regnen und zu schütten und es war dann die Füße, alles war komplett nass.
Paul, Anfang 20, der früher mit seinen Eltern Tür an Tür mit mir in München gewohnt hat, stammt eigentlich aus Padron. Abitur hat er in Deutschland gemacht. Seinen Ursprung in Galizien hat er aber nie vergessen. Die Galizier sind ein stolzes Völkchen mit eigener Sprache und Kultur.
Ich bin sehr stolzer Galizier, weil hier gibt es eine Vielfalt, die es, glaube ich, nirgendwo gibt. Du hast hier brutale Strände, die du nicht mal in der Karibik hast. Unglaubliches Essen. Du hast hier Sonne, du hast auch Regen, du hast Natur.
Genau. Für dich das Beste in Galizien?
Puff, der Pulpo ist für mich das Allertollste. Das ist ein Oktopus. Das ist wie ein Tintenfisch, aber mit 8 Beinen. Mhm. Und die können sich dem Farben anpassen. Das heißt zum Beispiel, wenn sie im Sand sind, werden sie hellbraun. Wenn sie beim Stein sind, werden sie dann also eher so eine schwarze Farbe. Oktopus kann, was so ein Tintenfisch nicht kann.
Also ich habe es zum ersten Mal gegessen, hat mir sehr gut geschmeckt.
Das Essen hat mich auch hierher gebracht, aber nicht Pulpo. Ich liebe Pimientos de Padron. Unzählige Male habe ich die kleinen grünen Paprika schon bestellt in Tapas-Bars. Auch zu Hause in der Pfanne gebraten, mit grobem Meersalz. Pimientos de Padron, für mich als Hobby-Spanisch sprechende Deutsche, ich kann ja das R nicht rollen, hat sich Padron angehört nach Patron, frei übersetzt also so etwas wie Paprika nach Art des Hausherrn. Dass Padron in Wahrheit ein kleines Städtchen in Galizien ist und glaubt man den Einheimischen, Padron eigentlich der berühmte Wallfahrtsort sein müsste und nicht Santiago, von all dem hatte ich keine Ahnung, bevor mich meine ehemaligen Nachbarn eingeladen haben, sie in ihrer Heimat zu besuchen. Jetzt stehe ich eben hier mit Paul, der inzwischen 23 ist und in Spanien Architektur studiert.
Jetzt sind wir ja hier, also nicht weit von Finisterre, vom Ende Europas praktisch. Wir sind eigentlich in einer anderen Zeitzone, aber doch nicht.
Unter uns ist Portugal und Portugal ist ja, da ist ja eine Stunde weniger gerade. Und wir sind aber auf der gleichen Höhe und es ist aber trotzdem hier genauso viel Uhr wie in München, Wien, obwohl wir eigentlich, sag ich mal, 3000 Kilometer weiter westlich sind.
Das heißt lange, helle Abende. Du hast mich netterweise mit in deine Heimat genommen, nach Padron. Und das ist nicht weit von Portugal. Zum Spaß lernst du jetzt kurz mal Portugiesisch.
Ja, genau. Ich habe ja letztes Jahr Galizisch gelernt. Mhm. Also ich konnte schon ein bisschen Galizisch. Also meine ganze Familie spricht hier auf Galizisch. Ich finde Galizisch auch eine sehr schöne Sprache und interessant. Und da habe ich letztes Jahr Galizisch gelernt. Und Portugiesisch ist ja quasi wie Galizisch, nur mit einem ganz anderen Akzent.
Gut, dass Paul perfekt Deutsch spricht. So erfahre ich viel über die Heimat seiner Familie, über Galizien, das spanische Irland. So grün und nass ist es hier. Sein Onkel Juan, der die Paprika anbaut, gibt mir eine Kostprobe auf Galizisch, en gallego.
Er recogelos con moito cariño, porque rompe a ponla, porque son muy delicados. Entonces tienes que ir recogiendo, y sobre todo después comelos, degustarlos, a disfrutar.
Juan wohnt hier in einem kleinen roten Haus, in einem wunderschönen Garten mit Palmen und Gewächshaus. Hier wohnt auch Paul im Sommer und hier wohnen auch die Großeltern. Um mit dem Großvater, dem Abuelo, ins Gespräch zu kommen, muss ich mich anstrengen, mein bisschen Spanisch zusammenkratzen. Aber es funktioniert.
Tu eres nació en Padron.
Sie. Sind Sie hier geboren in Padron? Frage ich den Großvater. Ja, das ist er.
Porque
el Santiago Apóstol y con sus discípulos.
Tatsächlich erzählt man sich, dass die Gebeine des Apostels Santiago in einem Boot hier an der galizischen Küste gestrandet sind. Die Küste war damals aber nicht dort, wo heute Santiago de Compostela ist, sondern hier in Padrón, das damals Iria Flavia hieß. Eine antike Siedlung, die von den Römern im 1. Jahrhundert kolonisiert wurde. Also eine sehr alte Siedlung. Padrón ist der Ursprung der Wallfahrt, wichtiger als Santiago, so Pols Opa. Immer mehr Geschichten fallen ihm ein. Er ist sichtlich stolz auf seine galizische Heimat. Wir könnten noch stundenlang hier sitzen, im Garten, zwischen den Blumen, bei einem Serrano-Schinkenbrot, einem Stückchen Paella und einem Gläschen Wein. Señor Quinta verrät mir, er ist der älteste Mensch in Padrón. 85 Jahre. Oder 84?
Ich habe 84 Jahre.
Die beiden lachen, Oma und Opa. Ist ja eigentlich auffällig egal. Wie macht man die Pimientos, will ich von Pols Oma wissen. Ganz einfach, ein bisschen Olivenöl. Ja, wenn halt die Zutaten stimmen, dann schmeckt alles. Onkel Juan und Paul führen mich jetzt durch den Garten zum Gewächshaus. Hier werden ihre Pimientos angebaut.
Also jetzt sind wir hier in dem Gewächshaus. Das sind jetzt also...
Genau, das ist das Gold aus Padrón, nennt man das. Das ist die Pimientos de Padrón. Die wurden damals aus Südamerika gebracht und die wurden hier, also wurden Chiles aus Südamerika gebracht, die wurden hier in der Nähe angebaut, in einem Dorf, das heißt Erbon. Deswegen nennt man die eigentlich Pimientos de Erbon. Und das Problem, da haben sie gab es eine Mutation und dann waren sie einfach nicht mehr scharf, sondern nicht mehr rot geworden, aber sind klein geblieben und so starten die Pimientos de Padrón.
Ach so, weil die Pimientos de Padrón sind ja grün und klein.
Genau.
Okay, also die Pimientos sind praktisch durch ein...
So eine Mutation starten, ja.
Da hängt es, das grüne Gold, dank einer Genmutation. An grünen Stielen, man sieht sie kaum. Grün auf grün, Pflanze neben Pflanze. Später gehen wir in die Stadt auf den Markt. In großen Holzkörben werden hier die Pimientos angeboten. Ein Stand neben dem anderen, alles voller kleiner grüner Paprika. Daneben Käse, Fisch, Früchte, 2-3 Cafés, eine Pilgerherberge und jede Menge Kirchen. Volle Kirchen, voller Pilger. In kurzen Hosen und mit Rucksäcken. Viele junge Menschen, ganze Pilgergruppen mit den Muscheln an den Rucksäcken. Mit einer Jugendgruppe aus Neapel komme ich ins Gespräch. Es ist nicht mehr weit bis Santiago, gut 20 Kilometer. Vorfreude, bald ist es geschafft. Souvenirs werden jetzt gekauft und Kerzen. Wer sich vom Süden, von Portugal aus, Santiago nähert, kommt in Padrón vorbei. Wir pilgern zwar nicht, aber Paul und seine Mutter Christina wollen mir noch eine Roca zeigen, einen ganz besonderen Felsen.
Es que aquí estuvo predicando cuando estuvo aquí. Luego la leyenda dice que su cuerpo llegó aquí en una barca.
Also auf diesem Felsen hat vor 2000 Jahren Apostel Jakob Santiago 40 nach Christus gepredigt. Also wenn man es glaubt, also wir glauben es schon. Warum nicht? Das ist eine Legende.
Eine Legende. Ein riesiger, großer Felsen, oberhalb von Padrón, neben einer alten Kirche. Ich setze mich auch auf den großen Stein, fürs Foto. Unten am Fluss besichtigen wir noch Fischschleusen, Fischfangvorrichtungen der Römer aus Stein. Sehr schlau gemacht. Die Lachse hatten keine Chance.
Oh, Salmon.
Der Salmon in der Lamprea.
Also hier, der Fisch kommt hier lang Das haben die Römer extra so gebraucht, dass der Fisch hier lang kommt. Dann tun die hier so ein Netz hin und dann werden die alle gefangen hier.
Lo llevan a un túnel, sin salida.
Das habe ich noch nie gesehen.
So. Schau nicht. Das ist krass.
Sí.
Esas son las pesqueras, hay muchas por aquí.
Solo puede pasar por ahí el salmón.
Son salmones. Sí. De verdad, also Lachs. Lachs.
Ja.
Faszinierend, 2000 Jahre alt. Christina erinnert sich, dass sie als Kind nicht hierher kommen durfte, wegen der starken Strömung. Zum Abschluss gehen wir noch zum Franziskanerkloster, sozusagen der Ursprung der Pimientos de Padrón. Denn es waren die Patres, die Franziskanerbrüder, die die Paprika aus Chile mitgebracht haben und die hier süß und klein wurden. Als ich wieder am Bahnhof in Padrón stehe und mich verabschiede, habe ich nicht nur schöne Erlebnisse und Geschichten im Gepäck, sondern, klar, natürlich auch Pimientos aus dem Gewächshaus der Familie Quinta. 3 Tüten voll, kleine grüne Paprika für zu Hause.
Pimientos de Padrón. Auch ich war immer total sicher, dass das die Peperoni für den Boss sind oder in meinem Fall für die Chefin. Aber die Geschichte, dass da in diesem Örtchen Padrón einfach eine neue Sorte von Peperoni entstanden ist, die finde ich jetzt noch viel schöner und bin sehr dankbar für diese wunderbare Laune der Natur, die einfach irgendwann passiert ist. Wir kommen jetzt wieder zurück nach Hause aus dem wunderschönen Norden von Spanien. Ich werde die Pimientos de Padrón jetzt beinahe noch lieber bestellen und wer weiß, vielleicht geht es sich ja doch irgendwann mal aus, nach Asturien und Galizien zu reisen. Eine sehr schöne Möglichkeit gibt es jedenfalls im Herbst mit Georg Bayerle zusammen von Bilbao bis nach Porto mit ganz viel Geschichte und Kultur und Natur natürlich. Deswegen nochmal kurz der Hinweis auf BR Reisen, da gibt es alle Informationen. Und dann noch der Dauerbrenner-Tipp für alle, die auf ihre Traumreise noch ein bisschen warten wollen oder müssen. Der Radioreisen-Podcast nimmt uns gratis mit in die Welt. Zu finden sind wir jederzeit in ARD Sounds. In diesem Sinne, hasta luego, sagt am Mikrofon Bärbel Wossack.